Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Dieser Podcast wird unterstützt von Dr. Oetker. Wenn ich heute tanzen will, dann setze ich mir meine Kopfhörer auf und starte manchmal mit dem Song Bostitch von Yellow. Schnell, zackig, kurz. Die Zwei-Mann-Band Yellow gibt es seit inzwischen 40 Jahren und einen der beiden Gentlemen, Dieter Meier, habe ich heute zu Gast bei Toast Hawaii. Was für ein Mann, was für ein Leben. Jahrgang 1945. Musiker ist er, okay, aber viel größer als das. Konzeptkünstler, Dadaist, Dandy, Millionär, Biofarmer, dreifacher Vater, mehrfacher Restaurantbesitzer, Chocolatier, was denn eigentlich noch alles? Er ist freundlich, er ist charmant, klug, lustig und eigentlich liebt er es ganz simpel. Herzlich willkommen, Dieter Meier. Ein Schweizer, wie man nach den ersten Worten und Silben gleich hören wird.
Ja, hallo.
Ich war genau schon anmoderiert. Wenn es jetzt also ums Essen geht, mache ich es mir mal ganz einfach.
Mit
einer typischen Schweizer Speise, die du der Hörerin und dem Hörer ans Herz legst.
Ja, wir haben ja diese wunderbare Rösti, nicht? Das sind Kartoffeln so gerieben und dann entweder roh in die Pfanne oder gekochte Kartoffeln. Und das ist eigentlich die große Beilage für alles, ja. Wenn man gute Kartoffeln hat, nicht? Also die Kartoffel ist ja eine wunderbare Sache, aber oft sind die Kartoffeln eben nicht mehr so gut, wie sie früher waren, aus verschiedensten Gründen.
Was sind denn für dich gute Kartoffeln? Du bist ja auch jemand, der sich, da kommen wir später noch zu, auch professionell mit Lebensmitteln beschäftigt. Was sind für dich gute Kartoffeln?
Ja, gute Kartoffeln, die haben erstmal einen guten Geschmack und sie sind ziemlich hart, ja. Sie sind nicht so flautschig und so und sie sind nicht irgendwie zu stark mit diesen wahnsinnigen Sprühmitteln, nicht? Sind sie versehen. Ja. Das ist eine große Problematik, weil das lohnt sich eben, diese Gifte reinzusprühen, weil man dann viel höhere Erträge hat.
Vor allem selbst.
Bei Pommes frites und was man da so kauft, auch bei McDonald's und so, das sind alles total überspritzte Kartoffeln und das isst man ja dann irgendwie mit. Ja.
Selbst bei den Bio-Kartoffeln muss man ganz genau hingucken, weil das tatsächlich so ist, dass auch die häufig gespritzt sind. Also wenn man seine Kartoffeln mit Schale beispielsweise essen möchte, was ich sehr gerne mache,
ja, mach ich auch gerne.
Muss man wirklich aufpassen.
Ja. Aber bei Bio ist es doch einigermaßen geschützt.
Ja, oder? Aber ich wurde mal darauf aufmerksam gemacht, dass ich mir das mal ganz genau angucken soll. Es steht drauf, wenn man die schälen muss. Ja. Also, ja.
Übrigens, Kartoffel kochen ist auch eine kleine Wissenschaft, nicht? Man kann die eigentlich sieden, aber man soll sie sieden und mit viel Hitze am Anfang und dann aber ausschalten, weil das dann langsam durchzieht, die Hitze. Sonst hat man Kartoffeln, die außen schon gekocht sind und innen noch relativ roh. Mhm. Deshalb muss man den Hahn abdrehen und dann zieht das langsam durch. Ist übrigens bei Fischen genau gleich. Ein richtig gekochter Lachs oder irgend so etwas gilt für jeden Fisch. Der kann am Anfang ganz kurz Hitze ertragen und dann soll man aber eigentlich ausschalten und dann zieht das langsam durch. Sonst hat man einen Fisch, der außen schon viel zu verbraten ist und innen immer noch an den Geräten festhängt. Ja, das ist überhaupt Kochen ist zu 80% eine Frage der Temperatur, wie man mit der Ware umgeht. Ja, zum Beispiel Brokkoli. Brokkoli ist der Stiel dick und der ist ja sehr gut. Aber wenn man die Brokkoli mit dem Stiel hineingibt, mit der Blume oben drauf, dann ist die ja sehr delikat, die ist sofort schon verkocht und der Stiel ist immer noch roh. Deshalb muss man den Stiel wegschneiden und fein hacken und zusammen sogar separat reingeben, weil der braucht seine 10, 15 Minuten, bis er gekocht ist. Aber die Brokkoli, die Blüte oder wie man dem sagt, das feine Zeug, das braucht nur ein paar Minuten.
Ich sehe schon, wir sprechen mit einem leidenschaftlichen Esser, einem leidenschaftlichen Koch und jemandem, der was davon versteht. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist wohl das häufigste Lebensmittel, das du zu dir genommen hast? Oder das Lebensmittel, von dem du am meisten gegessen hast? Was denkst du?
In meinem Leben? Ja. Kartoffeln.
Sind Kartoffeln?
Ja, absolut. Ich kann von Kartoffeln leben. Das ist für mich, weil Kartoffeln ist so ein wunderbarer Aromaträger auch, nicht? Wenn du irgendwelche Pilze kochst oder feine Kräuter zum Blühen bringen willst, so, dann ist die Kartoffel oder Kaviar zum Beispiel, nicht? Ist mit einer richtigen Kartoffel. Diese feine Süße da drin, das ist eine Offenbarung. Die Kartoffel ist ein ein Solist einerseits und aber auch ein wunderbarer Orchestermusiker, der sehr viel aufnehmen kann und noch einmal neu aufblüht.
Geh mal in deine Kindheit. Du bist 45 in Zürich zur Welt gekommen. Du hast einen Bruder, Balthasar, der 2 Jahre jünger ist. Dein Vater, weiß ich, hat viel gearbeitet. Ich weiß nicht, habt ihr mittags alle zusammen gegessen oder abends zusammen gegessen? Wie war das?
Als ich ganz jung war schon, da kam der Vater noch nach Hause, aber nachher ging das nicht mehr. Ich glaube, als ich etwa 3 oder 4 war, hat er in der Stadt irgendwas Kleines gegessen. So, ja.
Und an welches Kinderessen erinnerst du dich, wenn du jetzt so zurückgehst?
Ja, wir haben eigentlich einigermaßen gesund gegessen. Meine Mutter war keine begnadete Köchin, sie war eine funktionale Köchin sozusagen. Aber wir haben eigentlich kaum Süßigkeiten bekommen. Und der Nachbar, der neben uns gewohnt hat, auch in einem bescheidenen Haus, wie wir auch damals am Anfang, die Mutter hat dort die Kinder immer abgefüttert mit irgendwelchen Patisserien. Ja. Und wir wollten das unbedingt auch haben.
Natürlich.
Die Mutter hat gesagt, das ist ungesund. Und dann haben wir jeweils heimlich irgendwie von dieser Nachbarin die Patisserien bekommen. Und das war ein Glückserlebnis, weil das sozusagen verbotene Nahrung war. Ja.
So kleine Küchlein oder was habt ihr dann bekommen?
Cremeschnitten und so Tiramisu-ähnliches Zeug und so, was man so beim Bäcker halt an Süßigkeiten, Süßgebäck kauft. Das war für uns immer der Hammer, wenn wir das bekamen. Wir sind auch oft auf dem Land bei den Großeltern zum Bäcker gerannt, weil der hat immer zu einer gewissen Zeit, nach einer Woche, hat er das sogenannte Zerbrochene, hat er den Jungs verteilt. Ja. Und da bin ich immer mitgesportet. Aber die einheimischen Kinder, die hatten eben Füße mit harter Haut am Boden und die heiße Straße, diese heiße Asphaltstraße, es hat denen nichts ausgemacht. Und ich bin da getanzt wie auf Kohlen und wollte auch von diesem Gebrochenen haben, ja, und war aber immer zu spät. Es war alles weg, bis ich ankam, weil ich mir immer wieder die Füße von dieser Hitze befreien musste. Das habe ich ganz gut in Erinnerung.
Und Sommerschuhe beim nächsten Sommer?
Vielleicht habe ich auch mal dann Sommerschuhe getragen, aber normalerweise ging man da auf dem Land barfuß zu dieser Zeit.
Ja. Und erinnerst du dich an dein Lieblingsgericht als Kind?
Was habe ich da für Lieblingsgerichte gehabt? Eigentlich Sachen, die ich selber kochen konnte, ganz einfaches Zeug. Also zum Beispiel konnte ich Omelette kochen mit irgendwelchen Kräutern oder so. Einfach nicht jetzt verrücktes Zeug, aber das habe ich sehr, sehr gerne gehabt. Und natürlich Servala, das waren so Würste, aber sehr künstlich aromatisiertes Zeug natürlich, aber das hat uns sehr gut geschmeckt. Und die sogenannten Wiener Würste, das war natürlich auch alles aromatisiert, nicht? Das ist keine natürlichen Aromen, aber das fanden wir ganz toll. Und dann viel Senf, auf allem viel Senf.
Es ist ja ungewöhnlich oder sagen wir nicht selbstverständlich, dass Kindern Kochen beigebracht wird, dass Kinder lernen, wie man kocht. Ich weiß, dass du das deinen Kindern oder ihr habt das euren Kindern, du und deine Frau Monique, auch beigebracht.
Ja, absolut.
3 Töchter und einen
wir
Sohn.
Wir hatten sogar ein Réchaud mit 2 Platten und die waren noch klein.
Kannst du sagen, was ein Réchaud ist? Kannst du es erklären?
Ein Réchaud, das ist einfach ein einfaches Kochgerät mit 2 Hitzeplatten. Mhm. Ja. Mhm. Und das haben wir in der Küche jeweils am Boden gelegt, damit das nicht runterfällt. Und wir haben natürlich nur die kleinen Sachen machen lassen, bei denen sie sich nicht verletzen könnten, nicht? Also kein heißes Wasser und so Zeug, aber so Spiegeleier oder irgendwelche Würste braten und so, das haben die schon ganz früh, haben die das gemacht. Ja, das fanden die irrsinnig lustig, dass sie das machen konnten. Alle haben das gemacht.
Habt ihr euren Kindern denn auch Wissenswertes über Lebensmittel beigebracht? Oder ging es nur darum, dass die Scheu verlieren und auch selbst anfangen, sich ein Omelette zu machen oder
was? Schon das Zweite, ja, weil ich bin nicht ein begnadeter Koch. Am meisten blühe ich auf, wenn im Kühlschrank kaum mehr was zu finden ist und ich muss improvisieren. Mhm. Ja. Ich bin eigentlich ein Hurra-Koch, also ein Hasardeur als Koch. Es ist immer wieder anders und ich bin kein ganz großer Würzmeister, weil ich irgendwie glaube, dass die Dinge, die eigentlich von Natur gewürzt sind, zum Teil sehr fein gewürzt sind, dass man das fein herauskochen sollte auf niedrigen Temperaturen, also Sous-Vide heißt das ja heute auch, wo man das eben schon verschließt und nur langsam durchgart. Und dann hat man den Geschmack von all den Dingen, die sonst eigentlich, wenn man sie würzt, dann hat man die Würze. Ja, das gilt übrigens auch fürs Fleisch, nicht? Also, dass das Fleisch, das nur von gasgefütterten Tieren kommt, das hat eine ganz andere Molekularstruktur. Wenn du das kochst, also anbrätst, verliert das keine Flüssigkeit, weil die molekularen Inhalte, die werden zwar geschüttelt durch die Hitze, aber sie springen nicht auf, ja, weil es eben grasgefütterte Viecher sind. Und der Geschmack von grasgefütterten Ochsen ist natürlich ganz was anderes als Feedlot. Da ist wirklich die Feinheit des Geschmacks herauszuarbeiten. Das ist schon zu viel gesagt. Man muss das einfach richtig braten können. Und dann esse ich das am liebsten mit ein bisschen Salz drauf. Und das war's.
Das war's.
Dann ist das eigentlich eben ein gutes Stück Fleisch. In Amerika sieht man ja bei den Fleischabteilungen, die da alle hängen, diese Koteletts und Entrecotes oder was immer, da ist dann daneben ist eine 10 Meter lange Mauer mit lauter Barbecue-Soßen, die man dazu gibt. Mhm. Ja? Und diese Soßen, die sind vor allem dazu da, den Nichtgeschmack dieses Fleisches zu übertünken, weil es schmeckt ja eh nach nichts. Ja?
Heute ist es ja, wenn man das möchte, und es ist auch im Verruf, nichts Besonderes, Fleisch zu essen. Früher gab es das vielleicht sonntags, in Sonntagsbraten, einmal maximal zweimal in der Woche. Wie war das bei euch damals, als du Kind warst? Gab es so einen Sonntagsbraten?
Nein. Das eben, meine Mutter, die hat eigentlich nicht so gerne gekocht. Sie hat gerne andere Dinge gemacht, aber Kochen, das war nicht so ihr Ding. Und am Sonntag ging man meistens irgendwo spazieren und hat, wenn das nicht allzu kalt war, da improvisiert mit einem Eimer ein bisschen Feuer gemacht und dann weiß der Teufel was in diesen Eimer reingeschmissen. Also es wurde, der Sonntagsbraten wurde nie zelebriert. Und am Abend, am Sonntag ging man immer ins gleiche Restaurant.
Aha, na immerhin. Was war das für ein Restaurant? War das ein Schweizer Restaurant?
Ja, das war so ganz bescheidene Schweizer Küche. Die Spaghetti waren immer leicht verkocht und die Soße war eher aus der Flasche als von Tomaten und so. Mhm. Aber der Typ, der das geführt hat, das war ein ehemaliger bekannter Fußballer und ein lustiger Kerl. Und mein Vater hat die Sprüche von dem gut gehört. Er hat ihm wunderbare Geschichten erzählt von seiner Karriere. Und so gingen wir halt immer dahin. Und das Essen stand für die ganze Familie eigentlich nie wirklich im Zentrum. Mein Vater ist ja ganz, ganz arm aufgewachsen. Der ging fischen im See, damit er was zu essen hat, ja, in seinen ärmsten Zeiten. Und sein Leben lang hat er nie groß Theater gemacht um das Essen. Wenn man mit ihm ausging zu essen, hat er immer die Speisekarte ganz lange angeguckt und hat immer das Gleiche bestellt. Aber er hat es so bestellt, als würde er jetzt einmal ausnahmsweise als Vorspeise Spaghetti und dann ein Entrecote, aber gut gebraten. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche.
Ja, genau. Also ich glaube, heute nehme ich mal das Entrecote, das lacht mich.
Ja, genau. Es war immer das Gleiche. Immer das Gleiche.
Gibt es auch eine Sache, die du immer und immer wieder essen könntest? Immer und immer wieder?
Ja, Kartoffeln.
Ja, okay, da haben wir schon. Das gibt's auch.
Kartoffeln. Also ich könnte mit Kartoffeln könnte ich leben, wenn ich dann in meinem Garten noch irgendwie ein paar Gewürze habe und hier und da verwöhnt, wie ich bin. Ich kenne eine sehr gute Kaviarproduktion von Italienern im Hochland von Uruguay. Die machen den besten Kaviar überhaupt, ja, und die kann ich da ganz günstig einkaufen. Und das ist bei uns manchmal so eine normale Abendspeise, wo wir dann so, ja, wir kaufen da 200 Gramm Ossietre. Das ist eine gute Portion für zwei Personen. Für irgendwie 50 Euro kaufen wir das ein. Das ist schon Luxus, aber also Luxus, der sich auch irgendwie lohnt. Auf der lauwarmen Kartoffel, den Kaviar, das ist ein Ereignis, umso mehr, als man dazu noch den richtigen Champagner natürlich.
Natürlich.
Ja, aber ab dafür. Und noch einen Shot Wodka aus dem Tiefkühler.
Ja, wir haben hier nur exquisite Gesprächspartner und Partnerinnen. Sie hören das schon? Ja, ganz genau. Gibt es denn auch eine Sache, an die du mit Furcht oder Ekel zurückdenkst? Also wo du so denkst, oh Gott, das musste ich damals essen. Aber ich glaube, ihr wurde zu nichts gezwungen.
Nein, Gottes Willen nicht. Nein. Niemals. Auch nicht diese Mentalität, man muss aufessen, respektive. Man hat halt immer so viel geschöpft, dass das auch machbar war. Nicht? Und nicht wie, wir hatten ein paar ganz einfältige Leute in unserer weiteren Verwandtschaft und die Kinder wurden da immer drangsaliert beim Essen. Und bei uns war das total locker und also niemals wäre meine Mutter auf die Idee gekommen, das muss ich jetzt auffassen, das muss ich unbedingt essen. Das war, nein, dann hat man es halt mal stehen lassen und nochmal aufgewärmt und so. Es war auch nicht eine sophisticated Küche. Also das war, eigentlich war das Essen bei uns zu Hause, das war eigentlich einigermaßen vernünftige Nahrungsaufnahme. Ja, das war so der Zweck davon auch, dass man halt isst, weil man eben essen muss, sonst wird man schwach.
Wie beginnt denn dein Tag? Man muss dazu sagen, dass du viel unterwegs bist. Du bist in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Städten und auch in, wahrscheinlich kommst du mit unterschiedlichen Esskulturen in Berührung.
Ja, also für mich ist Frühstück immer Früchte, ja, und vielleicht eine halbe Banane.
Wann beginnst du den Tag? Wann stehst du auf?
Ich beginne den Tag normalerweise so um 8 im Winter, um 7, 6.30 Uhr, 7 im Sommer.
Und hast du dann gleich Appetit? Kannst du dann gleich was essen?
Ja, schon, ja. Nein. Vor allem auch, weil ich ja am Morgen für meine Verhältnisse relativ angestrengt rudere jeden Tag. Und das kannst du nicht mit total nüchternem Magen machen. Bei mir ist das Ritual so, dass ich also eben so ein paar Früchte schneide und eine halbe Banane, ein paar Nüsse, das soll man ja essen, diese Walnüsse, die scheinen scheinbar sehr gesund aus verschiedenen Gründen. Und dann lese ich die Zeitung. Zeitungen sind immer mehrere, ungefähr 40 Minuten, und dann geht's auch, wenn die letzte Nacht lang war, dann geht's konsequent immer auf die Rudermaschine, ja. Und dazu muss ich vorher etwas gegessen haben. Ich kann auch nicht im nüchternen Magen unmittelbar rudern. Das ist auch nicht gut. Es muss schon ein gewisser Prozess des Gegessenen eingeläutet sein, damit die Ruderei funktioniert.
Also du beginnst den Tag relativ früh. Du schneidest ein bisschen Obst zusammen, Beeren, ein paar Äpfel. Ja. Ich dachte jetzt so ein klassisches Birchermüsli, irgendwas, ein typisches Schweizer.
Nein, das hat mir schon zu viel Milchsachen drin und so. Das ist eigentlich der ganze Tag ist für mich eigentlich sehr karg. Ja. Ich esse auch mittags immer das Gleiche.
Was denn?
Das ist immer eine unvorstellbar große Salatmischung. Ja. Also das ist eigentlich Salat für 3 Personen. Ja. Und dazu 2 Eier, hartgekochte Eier, aber die ganz frisch dann sind, wunderbar schmecken. Und immer das Gleiche, eine kleine Portion biologischer Lachs. Das ist immer das Gleiche.
Gut, also das ist das, wie du es nennst, das Karge. Und dann am Abend wird dann in der Regel das zelebriert. Gibt es dann etwas
Größeres? Ja, da wird effektiv zelebriert und da wird auch experimentiert. Und alle in der Familie haben größere Expertise als ich. Wenn ich koche, dann ist das immer eine Zitterpartie, was da rauskommt. Ja. Man weiß es nicht so genau.
Und wofür bist du bekannt? Was kannst du erwiesenermaßen sehr gut?
Was ich sehr gut kochen kann, ist alle Arten von Risotto. Weil der Risotto ist auch so ein Ding, das sehr stark mit Temperatur zu tun hat. Nicht, normalerweise, wenn Leute Risotto kochen, dann werden sie sehr nervös, dass der im richtigen Augenblick al dente ist, dass er nicht zu einem Mousse wird. Ja. Aber da gibt es auch ein ganz einfaches Rezept, wie man das machen kann. Man kocht den Risotto in einer Hühnerbouillon und der ist eigentlich noch hart, ja, also nicht durchgekocht. Deckel drauf, durchziehen lassen. Und dann hast du nicht diesen Stress, weil der zieht dann ganz langsam durch, was erstens gut ist, weil er ist dann nicht entweder zu weich oder zu wenig weich oder irgend so etwas, sondern es ist, du kannst ihn immer mal wieder alle 2-3 Minuten probieren und er wird perfekt. Und vor allem hast du den großen Vorteil, dass wenn du das erste Mal geschöpft hast, dann bleibt der Risotto, der in der Pfanne ist, der bleibt in der Pfanne drin. Wenn du ihn rausnimmst, wird er kalt, und wenn du ihn drin lässt, dann kocht er selber weiter, nicht? Aber wenn die Temperatur langsam zurückgeht, dann kocht er eigentlich nicht mehr wirklich weiter, sondern er kommt dann in einer sehr angenehmen Temperatur als 2. Gang auf den Tisch.
Und wenn ich jetzt deine Tochter aus L.A. wäre und ich würde sagen, Papa, ich komme jetzt mal für 2 Wochen wieder in die Schweiz.
Sie ist zurück in der Schweiz.
Ach, sie ist wieder da, okay, gut. Sie ist
zurück in der Schweiz, ja.
Gut, also tun wir mal so, als wäre sie jetzt für...
Noch in Los Angeles.
Oder sie würde für die nächsten 4 Jahre nach Ecuador gehen und würde sagen, tu mir den Gefallen und koch noch mal für mich, aber bitte kein Risotto. Was würde es dann geben?
Ecuador ist natürlich auch ein wunderbares Kartoffelland. Ja.
Nein, bitte keine Kartoffeln und kein Risotto. Was kannst du noch empfehlen? Was trägt noch deine Handschrift?
Was ich gut machen kann, ist alle Formen von Nudeln und von verschiedenen Nudelanmietungen, von Spaghetti und sehr improvisierte Soßen zu den Spaghetti. Da kann man ja sich wirklich austoben mit verschiedenen Gewürzen und Ölen und so weiter. Also da würde ich so etwas kochen. Oder natürlich eben die heimischen Gemüse, die dort wachsen, nicht?
Also reden wir jetzt von Argentinien oder reden wir in
Zürich?
Nein, jetzt
reden wir von Ecuador. In Argentinien ist alles, da auf der Farm ist alles nochmal ganz anders, ja. Das sind schon dann, da wird also das Fleisch eines Ochsen, das wird dann mit den verschiedensten Stücken, wird das schon das viel gegessen. Das ist dann schon irgendwo am Anfang, wenn man dort ist, im Zentrum, nach ungefähr 10-12 Tagen, hat man dann auch genug von diesem Fleisch und man kann da verschiedenste andere Dinge machen, eigentlich ganz normal.
Man muss dazu sagen, dass du 1973 zum ersten Mal in Argentinien warst und hast dort dann, ich glaube, Ende der 90er Jahre dir deine erste, man nennt das nicht Ranch,
Estancia
zugelegt, ja. Und betreibst dort biologische Landwirtschaft im größeren Stil. Also sowohl Gemüseanbau als auch.
Gemüse nicht.
Gemüse
nein,
nicht.
Gemüse mache ich nicht, nein.
Aha, Weinanbau.
Weinanbau.
Rinderzucht.
Und
die Nüsse sind ja dein neues Projekt, ja,
und
genau.
Und natürlich auch, in Anführungszeichen, normale Landwirtschaft, also zum Beispiel Mais, ja. Der Mais ist hervorragend, aber der wird nicht jetzt als Mais verkauft, sondern in der die letzten 3-4 Monate essen diese Ochsen, das sagt man under the wire, nicht? Das sind so elektrische, ganz dünne Drähtchen. Und dort streut man den Mais aus, damit die da sich einfach runtertrampeln. Und die haben dann sehr gerne zum Gras, was sie fressen, fressen die auch etwas Mais. Und das gibt eigentlich den letzten Geschmack sozusagen für ein wunderbares Stück Fleisch.
Okay, ja gut. Wie oft isst du Fleisch pro Woche, was denkst du?
Zweimal.
Ja.
Ja, zweimal. Manchmal noch weniger, aber so einmal auf jeden Fall.
Wir kommen zur gefürchteten und beliebten Rubrik Entweder-Oder. Entweder-Oder. Spiegel oder Rühreier?
Rühreier.
Pizza oder Burger?
Eher noch Pizza.
Aber beides nicht gerne.
Burger, das hängt natürlich davon ab. Ein Burger, der mit dem Rindfleisch eines grasgefütterten Ochsen gemacht ist, das ist anständig, aber das kriegst du ja nirgendwo.
Pilze oder Meeresfrüchte?
Das ist schwierig, ich liebe beides sehr, aber wenn ich entscheiden müsste, dann eher verschiedene Pilzsorten einzeln gekocht. Ich habe nicht gerne diese Pilze, die dann so als Mischpilze auf den Tisch kommen. Ich habe gerne, dass ich an jedem Pilz die Ehre antue, zu zeigen, was er kann.
Spinat oder Rosenkohl?
Rosenkohl irgendwie, ja. Also Rosenkohl hat mehr Geschmack als Spinat und muss auch nicht groß mit, wie Spinat, da gibt man ja ein bisschen Rahm dazu und so weiter. Und
oh, das muss man gar nicht. Einfach auch Zwiebeln,
nicht,
ein bisschen Knoblauch.
Aber Rosenkohl, das ist etwas, auch eine Jugenderinnerung. Überhaupt Kohl, ja. Meine Großeltern in Zürich, die wohnten in einer ganz bescheidenen Wohnung und entsprechend hat auch dieser Hausgang da im vierten Stock oben, das ganze Treppenhaus, hat immer sehr stark nach Kohl
gerochen, ja.
Weil eben das eine perfekte eigentlich Nahrung ist für Leute, die ein kleines Budget haben. Der Kohl ist, hat ja auch die Leute, also die Leute noch ärmer waren, eigentlich durch den Winter gebracht, weil den Kohl konntest du lange halten. Und er hat eigentlich ganz viel Vitamine und was man so braucht, hat er in sich gehabt. Mhm. Ja.
Mhm. Lasagne oder Gratin?
Es kommt drauf an, was für ein Gratin. Aber schon Lasagne. Also wenn Lasagne gut gemacht sind, dann ist das eine Sünde wert.
Ketchup oder Mayo?
Weder noch. Also Ketchup schon gar nicht. Und Mayonnaise, ja so auf die Eier, gebe ich so verstohlen einen kleinen Schuss Mayonnaise drauf, aber ich bin kein großer, also eine frisch gemachte Mayonnaise, das lasse ich mir gefallen zu verschiedenen Produkten, aber nicht das Zeug aus der Tube.
Kaffee oder Tee?
Das hängt sehr von der Stimmung ab, ja. Also ich bin eigentlich am Morgen ein Teetrinker, der Kaffee ist mir fast zu stark, vor allem wenn ich nachher rudern gehe.
Was für einen Tee trinkst du morgens?
Morgens trinke ich immer den gleichen Tee. Das ist ein Earl Grey. Ich bin auch kein ganz großer Teekoch, muss ich sagen. Also ich habe das im Beutel. Das andere ist mir schon fast zu umständlich, weil man muss es ja nach 3,5 Minuten dann abgießen und wieder sowas rum. Mhm. Aber so ein Teebeutel, heiß Wasser rein, 3 Minuten ziehen lassen und weg und so, das reicht mir dann. Hier und da, weil ich da irgendwo war, in Japan oder in China, kaufe ich dann dort die originalen Tees und da mache ich mir dann hier und da ein Sophisticated Tea. Aber normalerweise ist es für mich eigentlich, um ehrlich zu sein, heißes Wasser.
Joghurt oder Pudding?
Joghurt.
Und helle oder dunkle Schokolade?
Dunkle Schokolade.
So, aber nur, jetzt sind wir in deinem Thema.
Aber nur, wenn sie von, das heißt der Oro de Cacao, heißt die Marke, die ich da versuche aufzubauen. Und die dunkle Schokolade, die eben, weil wir die vier Elemente einzeln extrahieren können, die Kakaobutter, hocharomatisch, ich kann sagen, woher die Butter, also woher die Kakaobohne kommt, dann das Pulver, auch noch sehr aromatisch und natürlich gibt das der Schokolade auch die Farbe und hat eben die Bitterkeit drin, aber die Polyphenole, das ist der Bitterstoff, die können wir einzeln extrahieren und können dann so viel Bitterkeit reingeben, wie eben der Kunde will. Je nachdem, es gibt Leute, die haben gerne feine Bitterkeit, es gibt Leute, die haben sie überhaupt nicht gerne. Mhm. Aber wir können eine 85% Schokolade machen, natürlich entsprechend mit sehr wenig Zucker und eben absolut ohne Bitterkeit. Ja. Mhm.
Hast du irgendeine Unverträglichkeit, irgendwas, was du, worauf dein Körper irgendwie reagiert oder dein
Nee, Magen? Überhaupt nicht, nein.
Du kannst alles essen?
Alles. Also mein Bruder zum Beispiel, der hat eine Austernallergie, weil er einmal falsche Austern gegessen hat, aber ich kann eigentlich, also fast alles kann ich essen. Also ich bin jetzt nicht ein großer Fan von Hühnerbeinen, ja, die ja in China sehr populär sind, aber sonst habe ich alles, was einigermaßen den Produkten entspricht und vernünftig gekocht ist, habe ich gerne.
Und hast du dich mal einer bewussten Ernährungsveränderung unterworfen, einer Diät, weil es dir nicht gut ging oder
Nein, nicht. Früher habe ich mehr Fleisch gegessen als jetzt, ganz klar. Aber dass ich da sozusagen mich einer Disziplin unterworfen habe, das überhaupt nicht. Übrigens auch nicht, was das Essen, die Quantität anbetrifft. Nicht. Die Leute sehen mich immer am Abendessen.
Ja, du bist sehr dünn. Also du warst auch schon immer ein sehr...
Nö, ich war mal so als 20-jähriger Pokerspieler, da 8 Stunden am gleichen Tisch, da war ich so 89 Kilo. Und das hat sich dann aber automatisch mit dem Ende des Pokerspiels langsam vermindert. Und heute kann ich mein Gewicht, ohne mich anzustrengen, auch mit großen Nachtessen auf diesen rund 72 Kilo halten, weil ich ja ungefähr 800 Kalorien verbrenne.
Beim Rudern?
Beim Rudern. Und ich bin ein fanatischer Golfspieler. Ich war mal in der Junioren-Nationalmannschaft. Und heute mache ich mir den Spaß, dass ich nur 4 Schläger mitnehme oder vielleicht 6 und eine ganz leichte Tüte. Und ich gehe im Eiltempo über die Golfplätze, wenn sie leer sind am Abend. Und so habe ich meine 9 oder 12 oder 14 Löcher gespielt. Und da, wenn du schnell gehst, da verbrennst du auch Kalorien. Also ich kann eigentlich essen, was ich will, weil ich pro Tag ungefähr 800 bis 1000 Kalorien verbrenne. Ja. Das ist eigentlich eine ganze Mahlzeit.
Ja, das stimmt. Ja.
Werbung.
Die meisten Menschen mögen den Geschmack und den Geruch von Vanille. Und da sie in so vielen Produkten und Rezepten verwendet wird, lohnt es sich, mehr über die Vanille in Erfahrung zu bringen. Dieses Gewürz wird aus fermentierten Kapselfrüchten bestimmter Orchideen der Gattung Vanilla gewonnen. Orchideen? Ganz genau. Ich nehme Sie heute mit auf einen Mini-Ausflug in die Bereiche Botanik und Warenkunde. Über 1000 Gattungen gibt es, mit dann noch jeweils vielen 1000 Arten. Der Name leitet sich von Orchis ab. Und ich weiß nicht, wie offen ich an dieser Stelle sprechen kann. Letztlich ist das alles ja sehr natürlich und reine Biologie, aber vorsichtshalber und etwas keusch verweise ich bei der Namensherkunft auf die Stelle des männlichen Körpers, die am meisten wehtut, sobald man vom Fahrradsattel abrutscht und auf die Mittelstange knallt. Ja, dieser dann sehr stark schmerzende Bereich leitet sich semantisch vom griechischen Orchis ab und danach wurde die Pflanze benannt. Die Gattung Vanilla wächst ausschließlich in tropischen Klimaregionen und nur 15 ihrer ungefähr 120 Arten eignen sich für die Herstellung dieser langen, dunklen, oft in Glasröhrchen verkauften Vanillestangen. Vom Gewächs bis zum Endprodukt ist es ein aufwendiger Prozess, der stark verkürzt so abläuft. Die Vanillepflanzen werden künstlich bestäubt und schlängeln sich in Plantagen lianenartig ihrer Ernte entgegen. Manchmal hört man benachbarte Schoten flüstern, hey, nach meiner Verarbeitung werde ich wahrscheinlich Kekse und Schokolade. Und du? Na, ich habe mehr Glück. Ich werde eine rote Grütze mit Vanillesoße-Torte mit knusprigem Keksboden. Wow, hast du ein Glück. Ja, aber das kannst du auch werden. Das Rezept findest du unter oetker.de. Ah, gut zu wissen, danke. Na dann, viel Spaß, gute Ernte. Ja, dir auch. Bis zu 30 cm lang sind diese Schoten, die optisch ein bisschen an grüne Bohnen erinnern, nur dass sie einfach größer und länger sind. Nach der Ernte kommt die Heißwasser, dann die Wasserdampfbehandlung, dann eine Fermentation. Also es ist ein Prozess, der bis zu 4 Wochen dauern kann. Nur dass Sie das im Hinterkopf haben, wenn Sie das nächste Mal ein Päckchen Vanillezucker aufreißen. Der hat möglicherweise schon einiges erlebt, bis er bei Ihnen in der Schublade landete. Über Vanille gibt's natürlich noch viel mehr zu erzählen, aber das verschieben wir auf ein anderes Mal. Was sind die 5 wichtigsten Lebensmittel, wo du sagst,
die,
ja...
Die ich im Kühlschrank habe?
Ja.
Da muss ich wirklich lange überlegen. Also sicher habe ich gerne, das hat der Bocuse, der große Koch, wenn man ihn gefragt hat, was denn wichtig sei, hat ihm gesagt, Beurre, Beurre, Beurre. Also der war
Butter.
Die Butter war schon sehr wichtig und deshalb ist da immer Butter drin und dann sind schon ein paar Sachen, die sich relativ leicht machen lassen. Also Zeug aus der Büchse zum Beispiel, also Sardellen, Sardinen.
Was machst du damit?
Die Sardellen verwende ich vor allem, wenn ich ein Wiener Schnitzel mache. Das ist so ein Spleen, weil in Zürich gibt es ein sehr schönes Restaurant, das heißt Kronenhalle. Und seit ich ein Junge bin sozusagen, habe ich dort immer die Sardellen bekommen. Das macht eigentlich nur die Kronenhalle, Sardellen auf die Wiener Schnitzel. Aber es schmeckt mir sehr gut, weil ich sozusagen damit aufgewachsen bin. Aber
kannst
was
du noch mal kurz, bevor du den Faden weiterspinnst, was macht man mit dieser Sardelle? Also
die legt man
einfach nur zum Schluss drauf, oder wie?
Man legt die so halb auf das Schnitzel und halb auf den Teller. Man macht nichts dazu, das ist einfach die Sardelle.
Ja? Okay.
Muss man probieren, ist gut. Das hat so einen ganz speziellen Geschmack, der sich eigentlich gut verträgt, vor allem mit dem gebackenen Schnitzel.
Zurück zu den 5 Lebensmitteln. Also es ist Butter, es sind Sardellen.
Sind Sardellen. Dann, was ich eigentlich meistens habe, das ist ein guter Jus de Viande, ja. Also ein Rinderjus, ja. Weil der löst eigentlich ganz viele Probleme, wenn man sonst nichts hat, den kannst du verwenden über Nudeln, den kannst du verwenden im Risotto, den kannst du verwenden mit Ravioli und so weiter. Das ist so eigentlich eines der wichtigsten Grundwürzgeschäfte.
Jetzt warte ich aber auf das K-Wort als Schweizer.
Käse natürlich.
Ja, natürlich.
Absolut, ja klar. Das ist also immer im Kühlschrank, das würde ich wahrscheinlich sogar in Paris würde ich mir da Käse kaufen. Das ist was Wunderbares, auch als kleine Zwischenmahlzeit oder auch nach einem Essen. Ein guter Käse, das ist was Wunderbares. Oder auch nur Käse, nicht? Oder Käse, das ist fantastisch, wenn du Kartoffeln gekocht hast, du halbierst sie, gibst ein bisschen geraffelten Käse drauf und schiebst das in den Ofen.
Lecker.
Das ist eine Delikatesse.
So, und dann nehmen wir das 5. Lebensmittel, das sind auf jeden Fall, es ist dann entweder Reis, weil du vor dem Risotto so gesprochen hast.
Reis habe ich immer
natürlich,
zu Hause.
Aber Reis ist immer zu Hause und das
absolut,
auch nicht im Kühlschrank.
Absolut, also Reis habe ich noch eher zu Hause als Nudeln oder irgend so etwas. Ja, Reis ist immer da, was auch immer da ist, also jetzt im Tiefkühler, nicht die beste Art, biologisches und gutes Gemüse zu kaufen, ist, wenn das schockgefroren ist.
Ja, gibt es eine Sammlung mit Familienrezepten, mit so Sachen, wo du sagst, das habe ich mir aufgeschrieben oder das hat meine Mutter aufgeschrieben oder meine Großmutter oder so Sachen, die einfach von Generation zu Generation weitergegeben werden?
Das gab es eigentlich nicht bis vor 2 Jahren, als Sophie, die unsere beste Köchin ist in der Familie.
Eine der Töchter.
Eine der Töchter, ja. Die hat dann ein Kochbuch gemacht, was sie auch selber illustriert hat. Das ist sehr lustig, weil sie zum Teil so ganz eher derbe Mahlzeiten wie eben ein Servola oder eine Bratwurst propagiert, wie man die richtig kochen soll und so. Und dann aber auch kompliziertere Sachen. Sie kocht eigentlich so ein bisschen ähnlich wie ich, aber besser. Sie kennt sich besser aus mit den Würzen und hat auch eine gewisse Konstanz. Bei mir ist das jedes Mal ein Abenteuer, wie das jetzt, es gibt ein paar Dinge, die ich ganz sicher kann, aber jedes Mal ist auch eine Improvisation. Manchmal gelingt es sehr gut und manchmal ist es eher so mittelmäßig, weil ich da irgendwas gemacht habe, was halt nicht zum guten Resultat geführt hat, aber es gehört auch dazu.
Wie kann ich mir denn eure Küche vorstellen in Zürich, in dem großen Haus, in dem die 4 Kinder auch aufgewachsen sind und wahrscheinlich jetzt auch, bist du schon Großvater?
Ja, vierfacher Großvater.
Vierfacher Großvater.
Nur Mädchen.
Okay.
Alles Mädchen,
wow, okay.
Ja, super. Super. Ja, wir arbeiten an einer, All-Girl-Polo-Mannschaft.
Das Matriarchat ist back. Aber ich meine, du hast ja immerhin einen Sohn. Er ist dann das letzte Kind gewesen, das gekommen ist. Das kann ja so theoretisch. Anyway. Ich stelle mir diese Küche natürlich in dem Haus, das ich gar nicht kenne, aber natürlich als Lebensmittelpunkt dieses Hauses vor. Was ist das für eine Küche? Geht die über ins Wohnzimmer? Gibt es da so eine Kochinsel? Wie würdest du die beschreiben?
Nee, ich habe keine Kochinsel. Das ist also ganz traditionell. Abwaschmaschine, Kühlschrank, kleiner Kühlschrank. Ja,
weil warum kleiner?
Der lässt sich besser verwalten. Ja, dann man sieht sofort, was man hat und was man zukaufen soll. Wir sind jetzt nur noch zu zweit. Früher hatten wir einen größeren Kühlschrank, der ist jetzt unten im Keller. Und jetzt ist nur noch der kleine, der reicht uns.
Ja.
Und dann haben wir halt einen Herd mit Gas und eine relativ große Küche. Aber das war's dann schon. Und auch jetzt, wo die Kinder ja ausgeflogen sind und oft auch bei uns essen, aber wenn wir alleine sind, dann wird eigentlich auch irgendwie zelebriert. Also im Sommer, wenn das geht, in einem Gartenhaus auf der Terrasse oder dann im Esszimmer, was ich nicht wollte, obwohl es natürlich praktischer wäre. Wir haben auch einen Tisch in der Küche, aber meine Eltern, die haben auch ein großes Haus gehabt und die haben dann ab einem gewissen Alter aus Bequemlichkeit nur noch in der Küche gegessen. Und das hat bei uns auch schon ein bisschen eingerissen. Und das haben wir dann an der Steuer herumgerissen und gesagt, nein, wenn wir zu Hause essen, dann machen wir uns auch wie früher einen angenehmen, also einen dekorierten Tisch.
Ach,
wir haben da die verschiedensten Geschichten, die verschiedensten Objekte, die da aufgestellt werden. Meine Frau Gemahl ist eine begnadete Töpferin oder auch so Silbersachen, so englische Leuchter oder irgendetwas. Der Tisch muss einfach so etwas einzigartig und Fröhliches
inszeniert
haben.
Das halt. Aber das klingt ja auch, als würde man tatsächlich Angst haben, dass das zu so einer Routine wird. Also ihr
das
wollt
ist
euch
so,
das.
Ja. Ah, das ja. ist so. Das ist so. Also mittlerweile haben wir sogar jetzt aufgehört, obwohl das viel praktischer ist, in der Küche Frühstück machen wir auch nicht mehr, sondern wir gehen in diesen Salon und dort wird das doch mehr oder weniger zelebriert. Ja, manchmal bin ich zuständig für das, was da auf dem Tisch steht und manchmal meine Frau gemahlen. Aber es ist immer eine Zeremonie, klein
okay.
oder größer.
Also ihr seht zu, dass ihr das nicht schleifen lasst. Wir sind schon fast durch. Wir hören jetzt auf mit dem Dessert sozusagen. Und zum Schluss das Dessert. Wenn du essen gehst oder auch wenn ihr bei euch zu Hause esst, bist du jemand, der gerne ein Dessert bestellt?
Nicht so wahnsinnig, nein. Also ich bin eher dann für ein gutes Stück gut gelagerten Weichkäse, nicht einfach per il gusto, so um abzuschließen, auch mit dem Wein zusammen. Dessert ist ja manchmal Rahm mit Brombeeren irgendwie gemischt, so ein Gemisch und so. Oder dann ist es im Restaurant meistens einfach eine Kugel Schokoladeeis oder eine Mousse au Chocolat. Also, aber ich bin kein Dessertesser.
Und dann zum Abschluss ein Espresso, ein Cappuccino, ein Kaffee oder gar nichts dieser Art? Kannst du da nicht schlafen?
Ja, das ist ein Problem, weil die meisten, also auch in guten Lokalen in Zürich, die meisten Cafés, ich bin ja so ein bisschen ein Kaffeekenner, weil ich ja auch da eine kleine Plantage betreibe in der Dominikanischen Republik. Also ich betreibe sie nicht selber, aber ich benenne dem, der sie betreibt, wie er das machen soll.
Ja.
Also die gehört mir nicht, aber das wird eben handgepflückt, weil die handgepflückten Beeren, die dann voll reif sind, die geben eine ganz andere Aromatik als die massenhaft mit Maschine geernteten. Da sind Unreife, Überreife und Verfaulte drin. Dabei ist die reife Beere führt zu einer wunderbar aromatischen Kaffeebohne. Und die Kaffees, die wir in Zürich bekommen, das sind immer meistens italienische Sorten, total überhitzt, gebraten, kann man sagen. Und das Aroma, was man im Mund hat, sind eigentlich nur Röststoffe, aber nicht, was die Kaffeebohne kann.
Ja. Herzlichen Dank, dass ich dich durch dein lukullisches Leben begleiten durfte. Wenn man dir jetzt umgekehrt eine Freude machen will, um was für dich zu kochen, was wäre das?
Dann wäre es etwas, was die Dame oder der Herr sehr gerne kocht. Ja, ich würde das nie bestimmen wollen. Mein engster Mitarbeiter, der Martin Wanner, mit dem ich eigentlich täglich zusammen bin, der ist ein sehr guter Koch. Also der kann zum Beispiel einen wunderbaren Braten oder ein wunderbares Gulasch, also eigentlich alles diese traditionellen Sachen, die kocht er ganz wunderbar. Ja. Und da schmuggle ich mich hier und da rein an seinen Tisch, wenn er wieder mal so was Feines gemacht hat. Ja. Aber ich würde jetzt nicht etwas Bestimmtes wollen, sondern eben das wollen, was der am liebsten kocht.
Ich danke dir recht herzlich.
Ja, ich habe zu danken. Ich bin mir wieder mal klar geworden, wie ich mit Essen umgehe.
Ja, sehr bedacht, sehr bewusst.
Ja, irgendwie schon,
Und unkompliziert. Das ist ein gutes Resümee.
Unkompliziert, ja. Die Kartoffel richtig zu kochen.
Mit dem richtigen Kaviar.
Ich bringe dir nächstes Mal diesen Kaviar. Da wirst du staunen.
Und ein Stück Schokolade, ja.
Schokolade werde ich auch bringen. Absolut, absolut, ja.
Warten Sie, stopp, eine Sekunde noch. In eigener Sache. Toast Hawaii ist ja noch ein sehr junger Podcast und ich wünsche mir, dass Sie sich richtig gut unterhalten fühlen und Spaß haben. Und wenn das geklappt hat, dann bitte ich Sie um zwei Dinge. Erstens, erzählen Sie es weiter. Und zweitens, wählen Sie Toast Hawaii unter deutscher-podcastpreis.de. Das geht noch bis zum 18. April, aber damit Sie es nicht wieder vergessen, machen Sie es doch gleich. www.deutscher-podcastpreis.de. Wissen Sie, wie schön das wäre? Sehr. Diese Episode wurde unterstützt von Dr. Oetker.
Toast Hawaii ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentinnen Kate Kubel und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Mia Becker. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.